Ja, erstmal einen ganz herzlichen guten Morgen und freue mich ganz besonders, dass wir hier drei Spezialistinnen haben zu diesem Thema. Gestern haben wir erstmal so einen allgemeinen Überblick gehabt über was ist los in Brasilien. Und ich war jetzt die letzte vergangene Woche unterwegs mit unserem brasilianischen Gast Jacqueline Santos. Und sie hat sehr anschaulich auch berichtet über die großen, vor allen Dingen Infrastrukturprojekte in der Region Baixo-Tocantins in Amazonien, wo es darum geht, dass Eisenbahnen gebaut werden, die dann durch Quilombola und traditionelle und indigene Gebiete und Territorien führen. Sie hat auch sehr anschaulich die Auswirkungen von diesen Eisenbahnlinien geschildert und auch ist darauf eingegangen, was es für Auswirkungen hat, wenn dort auch in der Region vor allen Dingen große Exporthäfen gebaut werden. So, und im Publikum kam natürlich immer wieder auch die Frage, was hat denn das eigentlich so mit uns zu tun? Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel und da komme ich jetzt auch so ein bisschen inhaltlich, versuche ich aus Brasilien rüberzuführen in die Unternehmenswelt Europas. Und wir haben hier drei Menschen, die sich intensiv nämlich gerade mit dem Thema beschäftigen. Was hat das mit uns zu tun? Was haben die europäischen, die deutschen Unternehmen mit den Auswirkungen in Brasilien zu tun? Und ich möchte, da ich selber gar nicht die Fachfrau bin in diesem Bereich, Klaus Schilder kurz vorstellen. Klaus Schilder arbeitet seit 2012 als Referent im Berliner Büro des von Miserior. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen derzeit auf Fragen eines nachhaltigen Finanzwesens, Menschenrechten und Unternehmensverantwortung, Rohstoffpolitik, Steuergerechtigkeit sowie einer zukunftsfähigen Entwicklungspolitik. Zudem ist er auch noch zuständig für die politische Advocacy-Arbeit im Rahmen von Miserior und den Miserior-Partnerprogrammen in asiatischen Ländern. Also der Blick über Brasilien hinaus ist uns hier auch schon gegeben. Er wird auch diese mit einer Präsentation diese Runde eröffnen. Anschließend werden Yvonne Zimmermann und Katharina Börlin, die wir ganz herzlich begrüßen, die hier aus der Schweiz angereist sind. Yvonne Zimmermann ist Koordinatorin in Solifonds, einer Organisation mit Sitz in Zürich, die internationale Solidaritätsarbeit macht und Basisbewegungen in Lateinamerika, Asien und Afrika in ihren Kämpfen unterstützt. Seit 10 Jahren ist sie auch im Vorstand von Multiwatch aktiv und an den Kampagnen bzw. Aktionen von Multiwatch zu Konzernen mit Sitz in der Schweiz beteiligt. Zuvor hat sie aber auch mehrere Jahre Erfahrung in Lateinamerika gesammelt und dort gelebt und mit Basisorganisationen zusammengearbeitet. Und zuletzt möchte ich noch Katharina Börlin vorstellen. Sie arbeitet als Kampagnenleiterin der kirchlichen Kampagne für die Konzernverantwortungsinitiative. In den letzten Jahren war sie immer wieder in Lateinamerika unterwegs, vor allem in Honduras. Und dort hat sie auch für ihre Masterarbeit zu indigenen Bewegungen geforscht. Seit rund einem Jahr engagiert sie sich auch im Vorstand von Multiwatch. Also wir haben es hier mit einer sehr gut besetzten Podium und Menschen zu tun, die ganz genau diese Unternehmen und Konzerne untersuchen. Und ich möchte jetzt gerne gar nicht mehr viel sagen, sondern Klaus Schilder bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Nur noch im Nachgang, wir werden diese Vorträge hören. Zu jedem Vortrag können dann Nachfragen gestellt werden, eher inhaltlicher Art. Und danach möchte ich gerne die Diskussionsrunde eröffnen.
Vielen Dank, Silke. Guten Morgen von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie das schwarze Schaf, weil Silke hat mich ja schon verraten. Ich habe keinen vertieften Lateinamerika-Hintergrund. Mein Hintergrund liegt in Asien. Gleichzeitig spreche ich ja vor allem über die Verantwortung von Unternehmen aus Deutschland für internationale Lieferketten, also für ihr Auslandsgeschäft. Und das ist, glaube ich, eine gute Ergänzung. Und die Fragestellungen in Asien, Lateinamerika, afrikanischen Ländern sind sehr vergleichbar leider. Ich möchte starten mit den ersten zwei Bildern. Genau. Nochmal auf die Tragödie des Dammbruches in Brumadinho eingehen. Viele von euch kennen das sehr gut. Es wurde ja auch in den deutschen Medien ganz viel berichtet, als am 25. Januar diesen Jahres der Damm des Rückhaltebeckens brach und 272 Menschen in den Tod riss. Und viele weitere sind bis heute betroffen von den Folgen des Dammbruchs. Von den Überschwemmungen, von den giftigen Rückständen, die die Flutwelle in die Täler des Rio Paraopeba und des Rio São Francisco gespült hat. Trinkwasser ist knapp geworden. Viele Gemeinden müssen mit Trinkwasser versorgt werden aus Lastwagen. Und bis heute sind noch nicht alle Opfer dieser Tragödie geborgen. Also es ist immer noch Trauerarbeit dort zu leisten. Gleichzeitig hat ja die Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung auch im Land begonnen. Muss mal so ein bisschen gucken, wo ich da gerade bin. Was verbindet jetzt die Tragödie mit Deutschland? Wie ihr wisst, hat der TÜV Süd Brasilien kurz vor dem Dammbruch noch im September 2018 ein Unbedenklichkeitszertifikat, eine Stabilitätserklärung für den Damm in Auftrag ausgeführt. Obwohl dieses Zertifikat wurde erteilt, obwohl der TÜV Süd bei der Überprüfung an vielen Stellen unerfüllte Wartungsempfehlungen abgab, die hat Vale ignoriert. Vale hat den Druck auf TÜV Süd so lange erhöht, bis diese Zertifizierung erteilt wurde. Zuvor hatte übrigens ein anderes Prüfunternehmen, Potamas, die Zertifizierung dieses Dammes abgelehnt und der Vertrag wurde dann von Vale beendet. Also allein diese Tatsache zeigt schon, unter was für einem erheblichen Druck die Zertifizierer stehen. Dazu muss man sich dann die Situation vergegenwärtigen, dass sich die brasilianischen Behörden in den letzten Jahren aus der Aufsicht über solche Minenprojekte weitgehend zurückgezogen haben und dann die Akkreditierung der Zertifizierer an den Minenbetreibern selbst überlassen haben. Also man hat im Prinzip damit den Bock zum Gärtner gemacht. Die Zertifizierer sind wirtschaftlich völlig abhängig von den Bergbaubetrieben. Das war auch im Falle von TÜV Süd so. Der Druck war so erheblich. Das sieht man an der Tatsache, dass dann nach dieser erteilten Zertifizierung TÜV Süd Brasilien weitere Aufträge von Vale in Höhe von 2,4 Millionen Euro erhalten hat. Ja, also der Druck ist erheblich und die Unabhängigkeit ist ihnen überhaupt nicht gewährt. Gleichzeitig, nächste Folie können wir gerne noch schon zeigen, gleichzeitig gibt es auch eine Spur nach Deutschland. TÜV Süd Brasilien war in enger Kommunikation mit TÜV Süd hier in Deutschland. Ein leitender Ingenieur hat mehrfach das brasilianische Büro besucht über die Problematik der zweifelhaften Stabilität des Rückhaltebeckens, des Dammes des Rückhaltebeckens, sich ausgetauscht mit den brasilianischen Kollegen. Und letztendlich kam man dann eben zu der gemeinsamen Schlussfolgerung, dass man trotz dieser Zweifel die Zertifizierung erteilt. Und das ist dann auch Gegenstand einer Klage, die hier in Deutschland anhängig ist, sage ich gleich noch was zu. Es gibt weitere Unternehmen, die beteiligt sind. Die Spur führt zu ThyssenKrupp. ThyssenKrupp ist der größte Kunde der Eisenerzminen in Brasilien. Auch das ist hier hinreichend bekannt. Dazu nur eine Zahl. Zwischen 2016 und 2018 hat ThyssenKrupp für 40 Millionen Tonnen Eisenerz in Brasilien gekauft. Nicht aus dieser Mine, aus ähnlichen Minen. Die Problematik ist in vielen Minen die gleiche. Rückhaltebecken sind eben in vielen Minen porös und instabil. Und Vale hat ThyssenKrupp hat auch zwei Audits in Auftrag gegeben, um das Auslandsgeschäft mit Vale zu überprüfen. Und auch diese Audits liefen 2016 mit dem Ergebnis aus, dass es keine Mängel festzustellen gibt. Also das zeigt auch die Problematik dieser externen Audifizierungen, wenn sie denn nicht unabhängig erfolgen. Bezüge gibt es dann auch zur Finanzwirtschaft, die Deutsche Bank und die Union Investment geben, haben in erheblichem Umfang in der Vergangenheit Kredite an Vale vergeben und halten bis heute auch noch Aktienpakete an diesem Unternehmen. Auch dazu nur eine Zahl: zwischen 2010 und 2017 hat die Deutsche Bank über 700 Millionen Euro an Krediten an Vale vergeben. Auch hier stellt sich natürlich die Frage der Verantwortung. Jetzt müssen wir mal ein bisschen langsamer machen. Ist aber überhaupt nicht problematisch. Kurz noch zu der Problematik: Warum ist der Damm überhaupt gebrochen? Der Damm in Brumadinho ist nach der sogenannten Upstream-Methode gebaut worden. Das ist eine Methode, die bei modernen Rückhaltebecken überhaupt nicht mehr Anwendung findet. Dort wird darauf vertraut, dass die sich absetzenden Abraumschlemme aus der Mine sich verfestigen, dass die flüssigen Anteile verdunsten und dass man dann auf diesen verfestigten Untergrund eine Erhöhung des Dammes des Rückhaltebeckens setzen kann. Und im Falle von Brumadinho wurde schon eben auch bei der Zertifizierung im Vorfeld der Erteilung der Zertifizierung festgestellt, dass der Wasseranteil im Damm erheblich gestiegen ist, überhalb der Toleranzen liegt. Und letztendlich war es dann dieser Druckanstieg durch die flüssigen Anteile, der zu einer Bodenverflüssigung geführt hat und dann den Dammbruch ausgelöst hat. Und dieses Problem war seit März 2018 bekannt. Also es gab deutliche Warnsignale. Wir haben es letztendlich mit einem kollektiven Versagen zu tun, sowohl von Vale als auch der Behörden, der Aufsichtsbehörden in Brasilien, als auch des Zertifizierers. Und in der gerichtlichen Auseinandersetzung, soweit ich die verstehe, das wissen viele von euch auch besser, gibt es jetzt ein juristisches Ping-Pong zwischen Vale und dem Zertifizierer. Vale sagt, ja, wir haben doch die Zertifizierung. TÜV Süd Brasilien sagt, ja, aber wir hatten doch diese Zweifel und wurden dann genötigt, diese Zertifizierung zu erteilen. Da würde mich auch interessieren, wie der Stand ist, wie das ausgeht. Pikantes Detail: TÜV Süd hat offensichtlich die statistischen Untersuchungs- und Berechnungsmethoden, die dann zur Erteilung des Zertifikats führt, dahingehend modifiziert, dass die Stabilität dann eben mit einem neuen Berechnungsverfahren gewährleistet werden konnte. Also man ist da von den etablierten Untersuchungsverfahren offensichtlich abgewichen, und man muss sagen, man hat dieses Zertifikat wider besseren Wissens dann erteilt. Nun, es zeigt sich, dass für die Verantwortung es Lücken im System gibt. Nächstes, jetzt können wir nochmal die nächsten 3, 4 Bilder zeigen, die zeigen, wenn wir noch weitergehen, vielleicht noch eins weiter, die zeigen die Proteste, erheblichen Proteste vor Ort, die es gegen Vale gibt nach der Tragödie. Die Frage ist jetzt, die beschäftigt uns ja auch: Wer trägt letztlich die Verantwortung und wie kann man die Verantwortung festmachen? Wir, das ECCHR, European Center for Constitutional and Human Rights, Miserior, und die Associação Comunitária de Jangada und die Betroffenen, die International Articulation of People Affected by Vale, also ein Betroffenen-Netzwerk. Wir haben gemeinsam Klage gegen TÜV Süd in München eingereicht vor einigen Wochen, um einerseits auf individuellen Rechtszugang für die Betroffenen zu klagen, um zum anderen aber auch die Mitverantwortung von TÜV Süd, die juristische Mitverantwortung von TÜV Süd für seine Tochter in Brasilien dingfest zu machen. Und die Klage gegen TÜV Süd folgt dem Ordnungswidrigkeitengesetz. TÜV Süd kann sich nicht strafbar machen, weil es kein Unternehmensstrafrecht in Deutschland gibt. Alles was gegen TÜV Süd vorgebracht werden kann, hinsichtlich der Verletzung der Aufsichtspflichten, wird eben unter dem Ordnungswidrigkeitengesetz verhandelt. Dementsprechend kann es dann im günstigsten Verlauf des Verfahrens auch nur um Geldbußen gegen TÜV Süd gehen, aber es geht natürlich darüber hinaus um die mediale, um die politische Wirkung dieses Verfahrens. Strafanzeige wurde dann gegen den leitenden Manager von TÜV Süd, der eben diese Kommunikation mit dem brasilianischen Büro geführt hat, eingereicht, wegen fahrlässiger Tötung, Herbeiführung einer Überschwemmung und Bestechlichkeit. Gut, wir können noch ein paar Bilder vorgehen. Die Folie auch bitte noch überspringen. Dies ist eine Aufstellung der Instabilität der Rückhaltebecken für Minenschlämme in Brasilien. Und man sieht eben an dieser Aufstellung, dass Brumadinho nur das jüngste Beispiel einer langen Liste von unzureichend gesicherten Rückhaltebecken ist. Ich hatte darauf hingewiesen, dass der Markt für Zertifizierer eben hart umkämpft ist. TÜV Süd hat nach der Tragödie eine eigene Neueinschätzung der Gutachten, die sie für die Stabilität verschiedener Dämme in Brasilien erstellt haben, eingeleitet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Sicherheit in den meisten dieser Fällen nicht gegeben ist und dass die meisten dieser Fälle erhebliche Mängel aufweisen. Also man hat viel zu spät dann erst nach der Tragödie reagiert. Nächstes Bild bitte. Notwendig ist aus unserer Sicht eben, Unternehmen auf menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu verpflichten. Und dieses Bild zeigt, nur wenn man sich die orangen und die gelben Balken anguckt, dass die deutschen DAX-Unternehmen 80% ihrer Umsätze im Ausland erwirtschaften. Also das weist darauf hin, dass die Verantwortung entlang von Lieferketten eben nicht nur im eigenen Land, sondern vor allem im Auslandsgeschäft gelten muss. Nächstes Bild bitte. Wir haben es gleichzeitig mit einer Schieflage im Rechtsschutz zu tun, während Betroffene von Menschenrechtsverletzungen von Unternehmen international und auch vor nationalen Gerichten nur sehr eingeschränkte Klagemöglichkeiten haben, haben internationale Konzerne weitreichende Klagerechte gegen den Verlust von Gewinnen oder gegen den Verlust von zukünftig zu realisierenden Gewinnen vor internationalen Schiedsgerichtshöfen. Und das ist der eigentliche Skandal, über den wir sprechen. Wir brauchen eine Re-Regulierung und eine Rebalancierung der internationalen Rechte von Betroffenen und von Unternehmen. Und wir sprechen eben, bestes Beispiel ist TTIP, über internationale Schiedsgerichtshöfe für Unternehmen und Investoren. Solche internationalen Schiedsgerichtshöfe muss es vor allem eben auch für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen geben. Nächstes Bild, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wenn man noch zum Hintergrund sich vergegenwärtigt, deutsche Unternehmen sind in Wertschöpfungsketten häufig an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Brumadinho ist eben nur ein Beispiel. Das Prinzip der Freiwilligkeit hat aber versagt. Das zeigen diese eklatanten Fälle in vielen Sektoren der Wertschöpfung. Es gibt keine ausreichende Haftung für Schäden durch Tochterunternehmen oder Geschäftspartner im Ausland. Also die Kontrolle entlang der Lieferketten weist erhebliche Lücken auf. Und der nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, den die Bundesregierung erlassen hat, der versucht eben dieser Problematik fehlender menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten für Unternehmen sich damit zu beschäftigen und Abhilfe zu schaffen. Das steht, die nationalen Aktionspläne wurden geschrieben, weil 2011 die Vereinten Nationen die sogenannten UN Guiding Principles on Business and Human Rights erlassen haben, also Leitprinzipien, wie Unternehmen, aber auch Staaten ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen können. Das Ganze beruht auf Freiwilligkeit und ebenso setzt auch der nationale Aktionsplan auf Freiwilligkeit. Allerdings sagt der Koalitionsvertrag, wenn Freiwilligkeit nicht ausreicht, wenn nicht die Hälfte, mindestens die Hälfte der deutschen Unternehmen ausreichende menschliche Sorgfaltspflichten einführen, und was ausreichend heißt, das können wir uns gleich noch angucken, wird 2020 die Bundesregierung aktiv werden und eine gesetzliche Regelung erwägen. Gleichzeitig sehen wir, und darauf gehe ich vielleicht in der Diskussion dann ein, gleichzeitig sehen wir, dass das bisherige Monitoring, wo stehen eigentlich die deutschen Unternehmen hinsichtlich der Wahrung und Achtung der Menschenrechte, ganz viele Lücken aufweist. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Bundesregierung mit dem Monitoring eine Stichprobe zieht von den 7.000 bis 8.000 Unternehmen, die auch im Ausland tätig sind, werden ca. 1.700 befragt. Und die Statistiker gehen davon aus, dass wenn 400 Unternehmen antworten, es 400 Rückläufe gibt, die den Fragebogen komplett ausfüllen, dann ist das statistisch aussagekräftig. Mittlerweile, habe ich aus dem Auswärtigen Amt gehört, sind diese 400 Rückmeldungen auch eingegangen. Man musste allerdings die Unternehmen daran erinnern, sich doch noch zu beteiligen. Noch vor einem Monat saßen wir im Auswärtigen Amt und da hieß es, es waren nur 280 Rückläufe. Also das allein zeigt schon, dass die Unternehmen da sehr zögerlich waren. Gleichzeitig gilt das nur für Unternehmen, die mehr als 500 Beschäftigte haben. Und es gab im Laufe des Monitorings verschiedene Anpassungen der Statistik, die dazu geführt haben, dass die alle das Ziel hatten, dass die Gruppe der Erfüller, die die Vorgaben eben des Monitorings erfüllen, möglichst groß wird und die Gruppe der Nichterfüller möglichst klein wird. Darauf kann ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht im Detail eingehen. Wir haben das scharf kritisiert, diese methodischen Anpassungen, die einzig und allein dem Ziel dienen, dass man eben eine gesetzliche Regelung vermeiden will. Und natürlich gab es die entsprechenden Lobbykampagnen der Arbeitgeberverbände, der Industrieverbände in Deutschland, die das begleitet haben. Es gibt auch keinen, aus unserer Sicht, keinen vernünftigen Kontrollgruppenansatz. Man wertet eigentlich nur die Unternehmen, die positiv geantwortet haben, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben. Man müsste eigentlich in der Grundgesamtheit aller Unternehmen eine zufällige Stichprobe ziehen und diese zufällige Stichprobe dann daraufhin abklopfen, wie halten es denn diese zufällig ausgewählten Unternehmen mit ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten? Das schaffe ich. Und diese zufällige Vergleichsgruppe, dieser Kontrollgruppenansatz, der wurde abgelehnt und mittlerweile sagt die Bundesregierung, bei Bedarf würden wir das noch in Erwägung ziehen. Das sieht aber bislang jedenfalls nicht danach aus. Also es gibt erhebliche statistische Probleme. Gleichzeitig bleibt natürlich das Grundproblem, es reicht überhaupt nicht aus, wenn 50 oder 51 oder 52% deutscher Unternehmen sich auf den Weg gemacht haben, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten umzusetzen. Was ist denn mit den verbleibenden Prozent? Alle Unternehmen müssen das tun. Nur dann ist gewährleistet, dass es ein ebenes Spielfeld gibt, ein Level Playing Field. Und viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die dem einer Gesetzesinitiative aufgeschlossen gegenüberstehen, sagen, ja, genau das brauchen wir. Wir brauchen Chancengleichheit gegenüber der Konkurrenz sowohl im Inland als auch im Ausland. Denn nur wenn wir diese Chancengleichheit haben, dann werden unsere Anstrengungen auch belohnt und dann werden nicht die schwarzen Schafe in den verschiedenen Sektoren belohnt. Und deshalb brauchen wir letztlich nicht nur eine Initiative auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene. Kurz noch nächste Folie. Ja, das ist das Logo. Ich habe auch Unterlagen für die Kampagne für ein Gesetz hinten ausgelegt. Das könnt ihr euch gerne mitnehmen. Noch kurz zum Inhalt unserer Forderungen. Die Kampagne Lieferkettengesetz setzt sich dafür ein, dass es verbindliche gesetzliche Regelungen gibt für große Unternehmen, das heißt über 250 Beschäftigten, nicht 500 Beschäftigte mit einem Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro. Welche Elemente wären in so einer Gesetzesinitiative enthalten? Zum einen eine menschenrechtliche Grundsatzerklärung, das haben schon sehr viele Unternehmen, aber Analysen zeigen immer wieder, dass nur zwischen 50 und 60% dieser größten deutschen Unternehmen über sowas verfügen. Risikoanalysen, die menschenrechtlichen Risiken müssen genauso in die Risikobewertung aufgenommen werden wie die fiskalischen Risiken, wie andere Geschäftsrisiken müssen die in den Risikobewertungsprozess aufgenommen werden. Dann muss das Unternehmen geeignete Präventions- und Abhilfemaßnahmen ergreifen, dazu einen Maßnahmenkatalog haben, einen Sorgfaltspflichtenplan gemäß den UN-Leitprinzipien entwickeln, wie man dann Prävention und Abhilfe schaffen will. Die Unternehmen sind gehalten, einen Beschwerdemechanismus zu etablieren und Wiedergutmachung für Betroffene zu leisten. Dabei, Unternehmen sagen dann häufig, das können wir gar nicht, das ist zu aufwendig, wir haben nicht die notwendigen Informationen, es wird zu teuer. Dabei gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Unternehmen müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, aber eben auch nicht mehr, um diese Sorgfaltspflichten nachzuweisen. Das heißt, der Fokus auch der Gesetzesinitiative, wie wir sie vorschlagen, auch verschiedene andere Vorschläge, die in der Diskussion sind, fokussiert auf schwerwiegende und systematische Menschenrechtsverletzungen. Also das, was wirklich vorausschaubar ist, was systemisch in der Art der Operation bedingt ist. Und natürlich auch die Tiefe der Zulieferer entscheidet über die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Vertragspartner, mit denen man regelmäßig Geschäftsbeziehungen hat, mit denen hat man eine viel engere Bindung. Haftung spielt eine große Rolle. Auch da gibt es Kritik von Unternehmen. Grundsätzlich gilt auch da die Angemessenheit. Nur wenn die Maßnahmen umsetzbar sind und das Unternehmen es versäumt, diese Maßnahmen umzusetzen, kann ein Unternehmen haftbar gemacht werden. Eben das Verursacherprinzip muss eindeutig nachgewiesen werden. Und die Gesetzesinitiative fordert die Beweislastumkehr. Das heißt, Betroffene müssen von der Verpflichtung des Nachweises der Menschenrechtsverletzungen befreit werden. Die Unternehmen müssen im Gegensatz dazu angehalten werden, darzulegen, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um diese Schäden zu vermeiden. Und Sanktionen kann es dann geben, Bußgelder sprach ich schon an, Ausschluss von weiterer öffentlicher Finanzierung, Exportkreditversicherungen, aber wir brauchen natürlich auch ein Unternehmensstrafrecht in Deutschland. Gut, allerletzte Folie, wir können noch mal 2, 3 überspringen. Ja, oder du bist jetzt, glaube ich, schon weiter. Ich wollte noch eine Folie zeigen. Wir haben diese Diskussion natürlich auf internationaler Ebene. Auf UN-Ebene gibt es seit einigen Jahren eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Verhandlungen über einen Völkerrechtsvertrag für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten weltweit beschäftigt. Das ist ein Prozess, der komplementär zu sehen ist zu den Anstrengungen auf nationaler Ebene. Und da werden wir, glaube ich, gleich von euch noch mal mehr zu hören.
Vielen Dank, Klaus. Ich hatte gedacht, wir könnten jetzt, wenn direkt noch Fragen dazu sind, also eher Verständnisfragen, können die jetzt gerne noch gestellt werden. Wenn es eher um inhaltliche Diskussionen geht, die würde ich dann in den Anschluss setzen. Ich sehe da eine Hand. Ist das vielleicht aufgrund der Vielzahl der Informationen gleich klären können.
Mardinho, wie wäre dieser Entwurf eines Gesetzes in der Lage, das zu verhindern? Also welchem, weil ich habe nichts da drin gefunden, denn der TÜV Süd beruht sich ja drauf. Wir haben eine Zertifizierung und diese Abhängigkeit, das wurde in diesem Gesetz nirgendwo angesprochen. Jedenfalls habe ich es nicht gefunden.
Ja, danke für den Beitrag, weil wir uns in meinem auch sehr stark in diese Frage reinhängen und das Gesetz versuchen zu favorisieren. Frage, es gibt ja an die 60 Gruppen, die das organisieren. Wie arbeiten die im Moment zusammen? Gibt es eine Koordination dazu?
O meu nome é Jonas, eu venho de uma ONG no Tocantins e eu tenho acompanhado pouco essa discussão do Plano de Ação em Negócios e Direitos Humanos. Em 2015, o Brasil recebeu pela ONG Conectas Direitos Humanos uma série de recomendações de um grupo de trabalho da ONU, e dentro de uma das recomendações foi que o Brasil criasse uma plataforma de diálogo entre os negócios, direitos humanos e representantes do Estado. A minha pergunta é como que você avalia e como que tem sido esse processo dessa construção dessa plataforma aqui na Alemanha, porque esse é o meu interesse particular de saber como que a sociedade civil tem se articulado nessa discussão, então quais são os espaços, né, de diálogo que tem e como que você avalia que tem sido esse processo no Brasil. Obrigado.
Ich hoffe, Klaus kann das jetzt ganz schnell beantworten, damit wir auch weiter in unseren Vorträgen
fortfahren können. 2 Sätze zu jeder Frage. Wir gehen davon aus, dass ein Gesetz, was Unternehmen zu einer Ex-ante-Sorgfaltspflichtenprüfung verpflichtet, dazu führt, dass die Beteiligung an problematischen Infrastrukturinvestitionsprojekten gar nicht stattfinden würde. Und im Falle von TÜV Süd und der Tochtergesellschaft TÜV Süd Brasilien hätte so eine menschenrechtliche Sorgfaltspflichtenprüfung mit diesem Prüfplan wahrscheinlich ergeben, dass die Risiken eines Dammbruches, des Kollapses, aber auch andere ökologische und soziale Risiken, die von solchen Infrastrukturprojekten ausgehen, so groß sind, dass man sich nicht an diesem Geschäft beteiligen kann. Also das wäre sozusagen der günstigste Fall. Im weniger günstigen Fall hätte dann die Prüfung ergeben, okay, wir können uns beteiligen. Immerhin hätten wir dann, ich habe ja die verschiedenen Elemente, die das Gesetz enthält, vorgestellt, hätten wir dann die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Beteiligung von TÜV Süd an den Menschenrechtsverletzungen, die von diesem Unternehmen ausgehen, zu überprüfen. Also es gibt eine viel stärkere Verbindlichkeit. Momentan gibt es überhaupt keine Verbindlichkeit. Ich habe auf das Ungleichgewicht zwischen Freiwilligkeit und Verbindlichkeit ja hingewiesen. Die Frage nach der Zusammenarbeit der Initiativen, die die Kampagne Lieferkettengesetz tragen. Es sind übrigens mittlerweile, glaube ich, 72 oder sogar 74 Organisationen. Weitere Organisationen können gerne Unterstützerinnen werden. Ich habe auch eine Unterschriftenliste dort hinten ausgelegt. Da könnt ihr gerne unterschreiben und die Initiative unterstützen. Wir arbeiten zu verschiedenen Fällen zusammen. Wir benutzen diese Fälle wie die Tragödie in Brumadinho, um der Politik und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie dringend der Handlungsbedarf ist und dass man nicht mehr länger warten kann. Wir diskutieren die Frage von Unternehmensverantwortung schon seit den 70er, 80er Jahren. Schon damals gab es auf UN-Ebene Bestrebungen, eine Konvention für Unternehmensverantwortung zu verabschieden. Also es ist kein neues Thema, aber die Dringlichkeit ist, glaube ich, sichtbarer denn je. Und wir sprechen mit einer Vielzahl von Politikern. Wir sprechen aber auch mit Unternehmen und es gibt eben eine Reihe von Unternehmen, die mittlerweile sagen, wir brauchen gleiche Rahmenbedingungen für alle. Nur dann können wir erfolgreich wirtschaften und der Konsument ist bereit, das Premium zu zahlen für fair produzierte Produkte. Zur letzten Frage, die brasilianische Dialogplattform, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das muss ich an jemanden abgeben, der sich damit besser auskennt. Du hattest aber auch danach gefragt, wie diskutiert das Zivilgesellschaft in Deutschland? Ich hatte gesagt, diese Initiative wird vielfach mit Informationsveranstaltungen, aber auch mit Protestveranstaltungen aktiv. Wir haben eben anlässlich der Klage eine Protestveranstaltung vor dem Sitz von TÜV Süd durchgeführt. Wir gehen aber zusammen mit einer Vielzahl von Organisationen auf Hauptversammlungen, beispielsweise der Deutschen Bank oder anderer deutschen Banken, die eben kritische Infrastruktur finanzieren und versuchen so eine Aufmerksamkeit und politische Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, die Fragen sind erstmal weitgehend beantwortet. Und wie wir sehen, ist natürlich hier schon erwähnt worden, dass es sich sehr viel auch um Freiwilligkeit handelt. Aber anscheinend ist Freiwilligkeit und Offenheit der Unternehmen nicht immer ganz gegeben. Und daher würde ich jetzt euch beiden nochmal bitten, weil ihr habt ja ein Multi-Watch, das heißt, man muss anscheinend doch noch mal gezielter hingucken, was machen denn diese Unternehmen und eure Initiative macht ja sowas und ob ihr einfach mal uns ein bisschen über diese Initiative und eure Vorstellung zu dem Thema Unternehmensverantwortung hier erzählen könnt. Bitte. Ich weiß nicht, wer zuerst beginnt. Yvonne?
Ja, guten Tag. Also wir werden uns diesen Teil so ein bisschen aufteilen zwischen Katharina und mir. Ich werde erst ein bisschen zu multinationalen Unternehmen in der Schweiz und was ist denn überhaupt Multiwatch, so ein bisschen zu sprechen kommen. Und Katharina wird dann konkret auf die Konzernverantwortungsinitiative und was wird genau angestrebt mit dieser Initiative und wo steht sie, zu sprechen kommen. Zuerst zu Multis in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit der höchsten Dichte an transnationalen Konzernen weltweit. Wenn man dann noch die Fläche der Schweiz, die ja ziemlich klein ist, und die Bevölkerung einbezieht, dann entsteht eine wirklich sehr hohe Dichte an multinationalen Konzernen. Das hat damit zu tun, dass die Schweiz sehr tiefe Steuern, auch sehr tiefe Unternehmenssteuern hat. Also für die Konzerne ist es sehr profitabel, einen Sitz in der Schweiz zu haben. Heißt nicht, dass sie unbedingt den Hauptteil ihrer Tätigkeit in der Schweiz machen, aber über die Bücher läuft sehr vieles über die Schweiz. Die Schweiz ist zum Beispiel auch einer der wichtigsten Handelsplätze in Rohstoffen. Und das heißt ja nicht, dass diese Rohstoffe tatsächlich auch durch die Schweiz laufen, aber in den Büchern gehen sie über die Schweiz und da werden eben sehr tiefe Steuern bezahlt. Die Schweiz bietet auch eine hohe Rechtssicherheit für die Konzerne. Und was fast noch wichtiger ist, es besteht ein sehr großes Netz an Freihandelsverträgen und Investitionsschutzverträgen. Klaus hat schon darauf hingewiesen, dass für Konzerne eben die Möglichkeit besteht, Staaten anzuklagen, wenn sie ihre Gewinnchancen geschmälert sehen. Das heißt dann meistens, das sind dann Enteignungsklauseln, sogenannte, in den Freihandelsverträgen oder Investitionsschutzverträgen. Aber heißt eigentlich, wenn Staaten Maßnahmen erlassen zum Arbeitsschutz, zum Umweltschutz, zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung, dann kann das so betrachtet werden, dass das die Investitionen der Unternehmen tangiert, dass sie weniger Gewinnmöglichkeiten haben und das bietet ihnen die Möglichkeit, dann Entschädigungen einzuklagen vor internationalen Schiedsgerichten. Heute ist es Usus, dass in Freihandelsverträgen solche Investitionsschutzklauseln drin sind. Und weil die Schweiz eben ein sehr dichtes Netz an Freihandelsverträgen hat oder auch bilateralen Investitionsschutzverträgen, ist es für die Unternehmen sehr angenehm, einen Sitz in der Schweiz zu haben und auf dieser Basis dann auch eine Klage stellen zu können. Ich gebe euch ein Beispiel, das ist eines der bekanntesten. Diese Klagen, das läuft ja meistens im Geheimen, bis dann ein Urteil mal gefällt wird. Aber bis dahin ist es sehr oft nicht bekannt, was da genau läuft. Eine der bekannteren Klagen ist diejenige von Philip Morris gegen Uruguay. Philip Morris hat auch einen Sitz in der Schweiz, war uns bis dahin auch nicht bekannt. Aber eben, das sind dann plötzlich Merkmale, die haben da auch noch einen Sitz und das ermöglicht ihnen dann eben eine Klage gegen einen anderen Staat einzureichen. Im Fall Uruguay ging es darum, dass Uruguay damals ein Gesetz erlassen hat, dass auf den Tabak, also auf den Zigarettenpackungen eigentlich gar keine Werbung mehr sichtbar sein dürfte, sondern nur noch die Auswirkungen von Tabak auf die Gesundheit. Ging um den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, weil halt eine sehr hohe Zahl von Krebserkrankungen immer wieder auftrat und da die Regierung die Notwendigkeit auch gesehen hat, die Gesundheit zu schützen. Philip Morris hat gesagt, wir brauchen jetzt da 25 Millionen Dollar Entschädigung, weil uns dieses Geld an Gewinn entgeht. Ein absoluter Skandal. Das ist aber auch eine der wenigen Klagen, muss man sagen, die ein Konzern verloren hat, weil die Mehrheit solcher Klagen werden zugunsten der Konzerne entschieden. Im Fall Lateinamerikas sind es, glaube ich, zwischen 60% und 70% der Klagen. Die genaue Zahl habe ich nicht hier, aber bewegt sich in diesem Bereich. Und gleichzeitig haben betroffene Bevölkerungen eben nicht diese Möglichkeit, gegen transnationale Konzerne vor Gericht zu ziehen, wenn in ihrem Land diese Möglichkeit nicht besteht, dann haben sie keine weiteren Möglichkeiten. Und genau darüber werden wir heute sprechen, auch mit der Konzernverantwortungsinitiative. Das mit diesem Fall Philip Morris, das ist natürlich nicht nur in der Schweiz so, das ist weltweit so. Die Schweiz schützt ihre Konzerne, muss man auch sagen. Und die Konzerne haben mittlerweile ihre Macht so weit ausgedehnt, dass sie an der Verfassung von solchen Freihandelsverträgen über ihre Lobbyarbeit maßgeblich mit drin sind. Diese Verträge bedienen die Interessen von Konzernen voll umfassend, während eben umgekehrt eine praktisch vollständige Straflosigkeit für Vergehen und Verbrechen von Konzernen besteht und es für Betroffene eben oft unmöglich ist, eine Entschädigung zu verlangen, eine Wiedergutmachung von begangenen Schäden zu verlangen. Klaus hat es schon angetönt, es gibt bisher nur diese eben Regeln, die auf Freiwilligkeit beruhen. Es gibt beispielsweise OECD-Richtlinien für multinationale Konzerne. Es gibt die UNO-Richtlinien für multinationale Konzerne, die sogenannten Rocky Principles. Aber eben das ist sogenanntes Soft Law, das kann nicht eingeklagt werden. Da müssen die Konzerne dann auch immer einverstanden sein, zum Beispiel wenn eine Beschwerde vor einem OECD-nationalen Kontaktpunkt eingereicht wird. Da kommt es auch nur zu einem Mediationsverfahren, wenn der Konzern einverstanden ist und sich darauf einlässt. Also Klagemöglichkeit besteht nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, eben dies zu ändern und einklagbare, verbindliche Regeln zu schaffen auf nationaler Ebene, aber wie Klaus schon angetönt hat, auf internationaler Ebene, weil die transnationalen Konzerne transnational agieren, sich von Land zu Land verschieben können und umgekehrt eben diese Möglichkeit für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen, von Verbrechen durch Konzerne nicht besteht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, vor allem Katharina wird darauf eingehen, möchte ich euch kurz erzählen, wer wir sind, wer Multiwatch ist, was wir machen. Wir sind ein kleiner Verein von unbezahlten Aktivistinnen und Aktivisten, die aus Solidaritätsorganisationen, aus NGOs, aus Gewerkschaften. Multiwatch ist eine Plattform aus verschiedenen Organisationen und wir haben uns die Aufgabe gesetzt, Menschenrechtsverletzungen von Konzernen mit Sitz in der Schweiz zu dokumentieren und Kampagne gegen diese Konzerne zu machen, zusammen mit Betroffenen in den Ländern, wo diese Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Am Anfang unserer Tätigkeit stand eine öffentliche Anhörung zu Nestle, den kennt ihr ja alle bestimmt. Damals ging es, das war im Jahr 2005, und im Zentrum dieser Anhörung standen Gewerkschaftsmorde, Drohungen gegen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Kolumbien, aber auch Umweltverschmutzung, Verkauf abgelaufener Produkte, die umetikettiert wurden und so weiter. Da haben wir eine größere Anhörung zu Nestle gemacht und seither haben wir Kampagnen zu verschiedenen weiteren Konzernen gemacht. Dazu gehören Glencore, ich weiß nicht, wie weit Glencore auch in Deutschland bekannt ist. Es ist einer der größten Bergbaukonzerne weltweit, bis 2011 praktisch unbekannt. Wir haben schon damals Kampagne dazu gemacht, bloß hat niemand gewusst, wer Glencore ist. Dann ist Glencore an die Börse gegangen, bis dahin war der Konzern im Besitz der wichtigsten Managers. Als sie an die Börse gegangen sind, wurden sie plötzlich bekannt und seither ist Glencore in aller Munde und man kann auch öffentlich über deren Menschenrechtsverletzungen sprechen und die Leute wissen einigermaßen, wer der Konzern ist. Wenn wir über Glencore sprechen, geht es um eine der größten Kohletagebauminen weltweit, die sich in Kolumbien befindet, also unter anderem, wir sprechen von ganz vielen Minen, von Glencore. In dem Fall geht es um Wasserableitungen, um krasse Luft- und Wasserverschmutzungen und so weiter, also gesundheitliche Auswirkungen für die Bevölkerung, die krank ist, die keinen Zugang mehr hat zu Wasser, die keine Landwirtschaft mehr betreiben kann, also deren Lebensgrundlagen zerstört worden sind und die kein Überleben haben in der Weise, wie sie es sich als indigene und afrokolumbianische Völker gewohnt sind. Aber auch, wir haben auch andere Beispiele, wo es darum geht, dass die Wasserbelastung mit Schwermetallen dermaßen stark ist, dass die Leute erkranken und eben auch da keine Möglichkeit haben, gegen Glencore vor Gericht zu ziehen. Wir haben auch zu Holcim gearbeitet, einer der größten Zementkonzerne. Mittlerweile heißen die LafargeHolcim. Da ging es insbesondere um Arbeitsrecht, aber auch um Umweltverschmutzung. Und wir haben zu Syngenta, dem Chemiemulti, zu dem ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde, und gearbeitet. Und demnächst wird eine Tagung zu Novartis, einem Pharmakonzern, einem der größten Pharmakonzerne, stattfinden. Wir haben diese Kampagnen in Zusammenarbeit mit betroffenen Gemeinschaften und Gewerkschaften, Gewerkschafterinnen gemacht, die sich gegen die Machenschaften der Konzerne wehren und Gerechtigkeit einfordern. Wir haben versucht, diese Stimmen in die Schweiz zu bringen. Da sind die Konzerne in der Regel auf ein gutes Image bedacht. Das ist auch da, wo sie Hochglanzbroschüren veröffentlichen über ihre soziale Verantwortung. Man könnte dann immer meinen, es handelt sich um ein Hilfswerk, wenn man das liest. aber tatsächlich geht es darum, dass sie sich gut darstellen wollen. Übrigens dazu eine kleine Bemerkung, das ist eben diese soziale Unternehmensverantwortung. Im brasilianischen Flyer steht da ein Begriff, den wir in der Regel zu vermeiden versuchen, weil das genau der Begriff ist, den die Unternehmen selbst verwenden. Wir sprechen von einklagbaren Regeln, von verbindlichen Regelwerken und eben nicht von einer sozialen Unternehmensverantwortung, die aus der Sicht der Unternehmen eben in Selbstdarstellung und Hochglanzbroschüren besteht. Genau, und wir versuchen eben diese Stimmen dahin zu bringen und auch an Aktionärsversammlungen da präsent zu sein. Wir machen Aktionen. Wir haben, wie gesagt, ein paar Bücher veröffentlicht über diese Konzerne, hat auch zu Drohungen von Seiten der Konzerne geführt, zu längeren Brieffreundschaften, ich sage das mal so, die meistens einseitigen Drohungen bestanden und auf der anderen Seite wollten wir dann nicht auf diese Forderungen einsteigen. So, das ist in etwa die Aktivität von Multiwatch. Zu Brasilien haben wir leider nicht so viel gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind eher auf andere Länder, wo wir mehr Kontakte haben, da haben wir viel mehr Arbeit gemacht. Zu Multiwatch bisher nur zu Syngenta, Agrochemiekonzern. Der macht in Brasilien ein Riesengeschäft mit Agrargiften, von denen einige und nicht wenige in der Schweiz und in Europa verboten sind. Ganz konkret, 2017 hat Syngenta in Brasilien Pestizide im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar verkauft. Das ist nicht ganz wenig. Und das macht einen Marktanteil von 18% von Agrargiften in Brasilien aus. 60% von diesen Pestiziden gelten als highly hazardous pesticides, also hochgefährliche Pestizide. Und dazu gehören unter anderem Atrazin und Paraquat. Also Syngenta verdient ungefähr 42% ihres Umsatzes mit solchen hochgefährlichen Pestiziden, die in der Schweiz und in Europa nicht vermarktet werden können, sondern in der Regel in Ländern des globalen Südens oder auch in den USA. Gestern wurde bereits erwähnt, wie stark die Trinkwasserbelastung mit Agrargiften ist in Brasilien. Da gibt es auch eine Studie von, die ist übrigens sehr interessant, von Public Eye, einer NGO mit Sitz in der Schweiz. Da wurde die Konzentration von Atrazin in 826 Gemeinden in Brasilien gemessen. Das betrifft 55 Millionen Menschen. Und die Belastung war durchschnittlich so hoch, dass das Trinkwasser in der Schweiz und in der EU als nicht zum Konsum geeignet eingestuft würde, wenn das hier passieren würde. Atrazin ist ein Gift, das sich nur sehr, sehr langsam abbaut und noch Jahre, wenn nicht noch Jahrzehnte später immer noch im Wasser vorhanden ist. Und es besteht ein Zusammenhang mit Frühgeburten, mit Fehlbildungen und mit Unfruchtbarkeit, das festgestellt wurde. Also so viel zu Agrargiften von Syngenta. Und da stellt sich dann auch die Frage, was heißt das, wenn wir mehr zu Syngenta arbeiten würden oder was für Fragen stellen sich überhaupt, um auch Kampagnen gegen diese Multis zu machen, nicht nur im Fall von Syngenta, auch zu anderen Konzernen, deutschen, Schweizer und deutschen Konzernen. Klaus hat es auch schon erwähnt, wer investiert in solche Projekte und in diese Konzerne? Wer ist sonst noch beteiligt als Lieferanten, als Händler? Interessant wäre auch, dass Agrarbusiness in der Schweiz gibt sehr viele Händler. Glencore ist auch ein Agrarhandelsunternehmen, nicht nur ein Rohstoffhandelsunternehmen. Auch da, wie viel wird da abgenommen über diese, gekauft und läuft über den Handelsplatz Schweiz, Europa? Also solche Fragen müssen wir uns stellen. Ich bin gleich fertig. Genau. Das vielleicht so als Anregung für die Diskussion auch noch.
Ganz herzlichen Dank für diese Schweizer Einblicke. Ja. Und wenn man jetzt bedenkt, dass in den letzten 11 Monaten unter Bolsonaro allein 382
Lizenzen erteilt wurden für Agrargifte, die zum größten Teil in Deutschland verboten sind, kann man sich auch nochmal neben der Tragödie von Brumadinho vor Augen führen, wie wichtig diese Initiativen sind. Ich würde jetzt gerne die Diskussion und oder auch noch Nachfragen zu den beiden letzten Vorträgen öffnen. Möchte noch daran erinnern, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben und dass ihr vielleicht bei euren Fragen auch speziell sagt, an wen ihr euch da richtet, an wen diese Fragen gehen, damit wir auch pünktlich dann weitermachen können. Uta hat das Mikrofon.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Fritz Hofmann. Ich habe gearbeitet an einem multinationalen Konzern. Meine Frage, vielleicht am ehesten auch an Klaus, die Frage ist doch, diese Menschenrechtsverletzungen, diese Vergiftungen und so weiter, wer kontrolliert denn letzten Endes oder wer macht denn das zum Thema? Natürlich, wenn ich so einen Fall habe wie ein gebrochener Staudamm, klar, da weiß man, das wird öffentlich. Wenn ich betroffenen Organisationen habe, die sich wehren, die in die Öffentlichkeit gehen, dann habe ich die Leute, die das öffentlich machen. Aber in ganz vielen Fällen haben wir doch das Problem, dass es Verletzungen gibt, von denen wir nichts erfahren, außerhalb des Konzerns. Und der Konzern selber ist ja aufgefordert, auch ein Monitoring zu machen dann. Und das macht er, indem er selbst Auskunft gibt. Er kriegt dann einen Fragebogen und er schreibt da rein, wie er sich selber einschätzt. Und dann sagt er, natürlich gibt es in meinem Konzern keine Kinderarbeit und kein Überschreiten von Grenzwerten und überall werden die Arbeitsrechte eingehalten. Aber da ist da nicht ein Schwachpunkt dieser ganzen Problematik, dass über weite Strecken die Konzerne sich selber einschätzen, selbst Auskunft geben und das sind Sachen, auf die wir uns nicht verlassen können. Wie kann man diesen Schwachpunkt, wie kann man den beseitigen, um zu einer besseren Kontrolle der Konzerne zu kommen? Was ist davon, zum Beispiel in euren Gedanken, die Rolle der Gewerkschaften? Weil dort, wo es welche gibt, müssten die ja wissen, wie die Arbeitsbedingungen in einem Konzern sind, ob Gesetze eingehalten werden oder sonstige Grundsatzregelungen eingehalten werden. Ist da irgendwie auch gedacht, in der Richtung zu arbeiten?
Ich würde noch zwei Meldungen dazu sammeln, die ich schon gesehen habe. Ich glaube, wir haben wieder eine reine Männerrunde. Vielleicht kommt danach wieder die reine Frauenrunde. Ihr müsst noch warten, ihr anderen. Jetzt machen wir noch zwei dazu und dann machen wir erstmal eine Antwort.
Meine Frage, Thomas Fatheuer vom Vorstand von COBRA und anderen Organisationen FDCL in Berlin. Ich weiß nicht genau an wen, ob jemand von euch das so sagen kann. Die Frage ist ganz kurz. Die deutsche EZ setzt sehr viel im Fall Brasilien, die Entwicklungszusammenarbeit, in Zukunft auf entwaldungsfreie Lieferketten. Das ist überhaupt in der internationalen Diskussion ein großer Punkt. Nestle verpflichtet sich gerade dazu. Sind diese entwaldungsfreien Lieferketten ein Schritt in die richtige Richtung oder weichen sie gerade davon ab, gesetzliche Regelungen umfassender Menschenrechte in Angriff zu nehmen? Also das ist die Frage.
So, zwar noch eine Meldung ganz hinten und dann würde ich erst mal zurückgeben.
Markus da Costa von der Fuge, von Fuge als auch von Kooperation Brasilien auf dem Vorstand. Eine Frage geht sowohl an die Schweiz, also Katharina, als auch als Klaus. Ich habe in der Kampagne nicht erkennen können, wie die staatlichen Bürgschaften eine Rolle spielen sollen und wie wir auf die Finger hauen können bei Deutschland, die Hermesbürgschaft und KfD. Und in der Schweiz hätte ich vielleicht ein paar Namen, damit wir wissen, dass auch darauf wir hauen können.
Ja, danke für die Fragen. Du hattest gefragt, wer ist in der Pflicht, habe ich mir aufgeschrieben. Natürlich sind es vor allem erstmal die Staaten. Die Staaten müssen die Einhaltung der Menschenrechte als internationale Rechtsnorm, verbindliche völkerrechtliche Rechtsnormen garantieren. Und das gilt in Brasilien wie in allen anderen Ländern. Also das Vorhandensein einer unabhängigen Justiz, vor der Betroffene Klagen vorbringen können, ist ganz maßgeblich. Und wir haben es ja in vielen Ländern im globalen Süden eben unter den rechtsgerichteten Regierungen, unter autoritären Regierungen, damit zu tun, mit einem Prozess der Erosion der unabhängigen Rechtsstaatlichkeit zu tun und damit mit einer Erosion der Demokratien in diesen Ländern. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, die über allem schwebt, würde ich sagen. Die schwebt auch viel größer über der Frage der Konzernverantwortung. Und die Konzerne, die kommen dann im Rahmen dieser staatlichen Schutzpflichten ins Spiel, indem sie eben ihre Sorgfaltspflichten gewährleisten durch eine verbindliche Kontrolle. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass diese Kontrollmöglichkeit der Unternehmen eben auch Grenzen hat. Dort, wo die Angemessenheit sozusagen überschritten wird, kann man dann ein Unternehmen wahrscheinlich auch nicht mehr zwingen, wenn es nicht unmittelbar oder mittelbar verantwortlich zu machen ist. Aber wir verstehen die Gesetzesinitiative auch als einen Prozess, um Unternehmen anzustoßen, sich ihrer Sorgfaltspflicht bewusst zu machen und diese dann umzusetzen. Und ich hatte ja dieses sehr heterogene Bild angesprochen, wenn man auf die bisherige Unternehmenspraxis guckt, und eine Gesetzesinitiative würde das ungeheuer beschleunigen, dass Unternehmen eben ihre Schutzpflichten, ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen. Ja, also ich sehe das sehr komplementär, vor allem zu rechtsstaatlichen Verfahren, die gewährleistet werden müssen, aber in vielen Ländern eben nicht gewährleistet sind. Und Gewerkschaften, hattest du angesprochen, die stehen dahinter. Die sind Teil der Initiative. Es ist ganz wichtig, eben mit vielen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuarbeiten. Und die Bischofskonferenz in der Schweiz, also auch Kirchen sind wahnsinnig wichtig, laufen in vielen Ländern ähnliche Prozesse. Thomas, du hattest die entwaldungsfreien Lieferketten angesprochen. Zu der spezifischen Initiative kann ich nichts sagen, aber es ist ganz wichtig, dass man in der Diskussion um Sorgfaltspflichten eben nicht das Ökologische gegen das Soziale ausspielt. Es ist im Bereich der sozialen Sorgfaltspflichten, der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten viel leichter, weil wir da einen völkerrechtlichen Acquis haben durch die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen. Im internationalen Umweltrecht ist dieser Acquis sehr viel brüchiger und sehr viel fragmentierter. Und es gibt eine ganze Reihe von Spezialkonventionen, die sich mit Rechten Indigener beschäftigen, die sich mit dem Eintrag von Umweltgiften in die Umwelt beschäftigen. Wir haben nicht so etwas wie die UN Guiding Principles, die das alles zusammenfassen und die praktisch Völkerrechtsrahmen geben, der sagen könnte, umweltrechtliche Sorgfaltspflichten müssen so oder so aussehen. Und diese Fragmentierung macht es sehr viel schwieriger, dann die rechtsverbindliche Umsetzung durch Unternehmen einzufordern. Das ist jetzt eine allgemeine Frage, aber ich würde schätzen, dass wenn diese Initiative nicht völkerrechtlich hinterlegt wird, dann wird es eben sehr, sehr schwierig, dann ist man auf andere Rechtsgrundlagen angewiesen, sehr viel schwieriger, das für alle Unternehmen einzufordern. Und KfW Hermes wurde angesprochen von dir, Markus. Zu KfW arbeiten wir ganz intensiv und den KfW-Töchtern. Die sind natürlich in vielfacher Hinsicht in die Bereitstellung von Exportkreditversicherungen involviert. Die KfW hat Umwelt- und Sozial-Nachhaltigkeitsrichtlinien und Menschenrechte sind Teil dieser Nachhaltigkeitsrichtlinien, aber nicht im ausreichenden Maße. Und vor allem hat die KfW IPEX Bank, also der privatwirtschaftliche Kreditarm der KfW, praktisch gar keine Menschenrechtsstandards. In den Umweltrichtlinien tauchen da nur Kann-Bestimmungen auf, wenn es erhebliche Zweifel von Seiten des Projektnehmers gibt, also auch da wieder der Bock, der zum Gärtner gemacht wird, dann kann die KfW IPEX Bank eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung in die Wege leiten. Dazu kommt erschwerend, dass das Verfahren dieser Prüfung, der Ausgang dieser Prüfung alles nicht öffentlich ist. Die KfW IPEX Bank gibt keine Informationen über ihre gewährten Kredite und überhaupt keine Informationen über diese Prüfungen, ob sie denn erfolgen oder nicht. Sie sagen, sie folgen dann Weltbankstandards, weil in der Regel sind sie dann Teil eines größeren Konsortiums, aber ob sie denen folgen, belegen sie eben auch nicht. Also da gibt es ein eklatantes Transparenzdefizit.
Genau, ich kann vielleicht noch kurz ausführen zu zu deiner Frage, Markus, was du gesagt hast, für die Schweiz ist es natürlich so, dass diese Sorgfaltsprüfungspflicht, die eigentlich die Initiative fordert, die geht vor allem, wird vor allem dann von Unternehmen, von großen Konzernen erwartet. Banken sind da weniger involviert, weil es betrifft eigentlich die Haftung, betrifft wirklich nur kontrollierte Unternehmen. Also das heißt juristisch oder wirtschaftlich kontrollierte Unternehmen, weil sonst in der Lieferkette das viel zu weit gehen würde. Mehr dazu sage ich nicht. Genau, und deshalb ist es wirklich so, dass man kann eigentlich nur sagen, wenn ein Konzern mit Sitz in der Schweiz einen anderen Konzern oder ein Unternehmen wirtschaftlich oder juristisch kontrolliert, das heißt ein Großteil der geschaffenen Dinge abnimmt oder eben, wenn es direkt eigentlich ein Tochterkonzern ist, dann ist er dafür haftbar. Aber wenn es einfach irgendjemand ist in der Lieferkette, dann ist es weiter sehr schwierig, was aber nicht heißt, dass es in der Sorgfaltsprüfungspflicht nicht erwähnt werden muss. Aber das ist natürlich dann wieder sehr ähnlich an dem Status, wie wir ihn heute haben. Und da kann man dann wie nicht handeln in der Schweiz.
Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen zur ersten Frage. Du hast ja gefragt, wie können wir überhaupt von diesen Menschenrechtsverletzungen erfahren? Wo besteht da auch eine Kontrolle und die Rolle der Gewerkschaften auch insbesondere? Und ich denke, da ist schon auch die internationale Gewerkschaftssolidarität gefragt. Gerade wenn es um Betriebe geht, steht an erster Stelle die Organisierung. Wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht organisiert sind, können wir nicht von Missständen erfahren. Das ist, und sie darin zu unterstützen, sich zu organisieren, ihre Rechte einzufordern, ich denke, das ist schon auch eine Aufgabe der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Wenn wir zum Beispiel an die Fälle von Rana Plaza in Bangladesch denken oder die Fabrikkatastrophen in Pakistan, Ali Enterprises, die wären nicht passiert, wenn sich die Leute hätten organisieren können, wenn sie sich organisiert hätten und ihre Rechte hätten einfordern können in dem Moment, damit sie eben nicht diesen Gefahren ausgesetzt gewesen wären. Und ich denke wirklich, die Organisierung steht da an erster Stelle.
Danke. So, jetzt waren noch ein paar Finger vorhin auf der Warteliste. Ich gucke mir erst mal von hier vorne an, wer und wie viele das sind. 1, 2, 3 sehe ich gut. Dann machen wir die Runde noch zu Ende und werden dann langsam schließen.
Ich würde gern von euch wissen, ob ihr zum Beispiel, also ob ihr noch Beispiele habt im internationalen Vergleich, also Best Practice oder in anderen Ländern, wo teilweise bessere Umsetzungen sind und wie das eben zum international, also UN und so weiter, was ihr da noch ein paar Sachen sagt.
Ach so, stellt euch vielleicht noch kurz vor jeweils. Hast du dich vorgestellt?
Oh nee, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Annette Mockler von Terre des Hommes Schweiz.
Ist ja eine Gelegenheit, dass man so ein bisschen mitkriegt, wer hier alles wo sitzt und von wo gekommen ist.
Mein Name ist Jürgen Stahn. Ich war früher bei Brot für die Welt tätig und kenne so allerhand aus den Hilfswerken. Und war auch bei der Gründung von Cobra und dem Runden Tisch dabei. Ich möchte zunächst ganz kurz den Kirchen oder den kirchlichen Werken ein großes Kompliment aussprechen, dass Sie heute hier mit beteiligt sind, schon länger auch am Runden Tisch, und das angehen, was wirklich in der Welt zählt, nämlich wirtschaftliche Macht und ihr Missbrauch. Als ich bei Brot für die Welt anfing, da hieß es, Kirchen haben mit Politik nichts zu tun, halten Sie sich da ganz raus. Das ist natürlich so nicht gekommen, aber heute kann ja offiziell hier Miserio auftreten oder Hex auftreten mit ganz wichtigen Anliegen. Dazu meine Glückwünsche und dort eine Frage noch im Anschluss, die ist ziemlich weitreichend. Die Grundsätze der Demokratie bedeuten ja Gewaltentrennung, Legislative, Exekutive und Judikative. Und ich habe den Eindruck, also aus dem, was ihr berichtet habt und was ich selber lese, dass diese Trennung in einigen Ländern sehr schnell, in anderen langsamer verloren geht. Zu den langsameren gehört wahrscheinlich Deutschland und auch die Schweiz, wo sich die Judikative, also das Rechtswesen, immer mehr den wirtschaftlichen Interessen beugt. Ich schaue nur auf Großprojekte wie Stuttgart 21 oder diesen Berliner Flugplatz, der keiner wird. Oder man kann hinschauen, wo man will. Man sieht immer oder sehr häufig, dass eben Recht gebeugt wird, sage ich mal ganz bewusst, im Interesse, im wirtschaftlichen Interesse. Dass Unternehmen nur zu sagen brauchen, wir bauen Arbeitsplätze auf, ab. Und schon klappt das mit irgendeiner Ausführung einer wirtschaftlichen oder Investitionstätigkeit. Da wollte ich gerne von euch wissen, ob ihr dieses Verschwinden dieser Gewaltentrennung weltweit auch so seht. Das heißt, Demokratie wäre in Gefahr, und zwar nicht nur in Brasilien oder in Kongo, sondern auch in Deutschland und überall.
Dankeschön. Dann war noch eine dritte Meldung. Ah, und Letizia noch. Gut, dann machen wir nach den Vieren.
Ja, hallo. Mein Name ist Manuel Bretschneider von Caritas International. Meine Frage zielt auch so ein bisschen in die Richtung von Annette, und zwar die internationale Komponente. Es gibt ja etwas im Bereich der Korruptionsbekämpfung, das sehr ähnlich ist wie das, auf was ihr jetzt auch abzielt. Da wurde in den, ich glaube, 90er Jahren, Anfang 2000 ziemlich viel erreicht in der Hinsicht, was die Unternehmensverantwortung betrifft und die rechtliche Verankerung davon. Und das wurde vor allem ja auch geschafft durch ja, eine große Koordinationsleistung im internationalen Bereich der Zivilgesellschaft. Da hat man es ganz gut geschafft, sich mit großen Unternehmen auch ja, zu verbünden, dass die gemeinsam dann auch auf die Politik Einfluss genommen haben. Und das würde mich mal noch ein bisschen interessieren, wie ihr euch international auch vernetzt zu dieser Thematik. Also wir haben jetzt von der Schweiz und von Deutschland auch schon was gehört, aber wie das auch mit anderen Ländern ist. Genau.
Gut, dann gebe ich noch zu Letizia und dann kriegt ihr die Fragen zurück aufs Podium.
Então, Letizia, da Fase, não seria tanto uma pergunta, né, mas mais uma questão para debate, que eu acho que é importante inserir nessa discussão também a noção de justiça ambiental e de racismo ambiental, né, ou seja, né, que as desigualdades socioeconômicas, né, e a questão do racismo, ele se reproduz também no debate ambiental. Essas mesmas desigualdades se dão do ponto de vista ambiental. E acho que quando estamos falando então de países como o Brasil, que são países mega diversos, né, com uma quantidade muito grande de floresta, de cerrado, de água, né, a questão dos direitos humanos e a questão ambiental são os dois lados de uma mesma moeda. Né? Quer dizer, então, na verdade, elas são indissociáveis. Né? Então, acho que é importante trazer essa dimensão do debate e essa perspectiva.
So, jetzt noch mal kurz die Frage: Gibt es noch ganz dringend eine? Oi.
Ja, wir haben jetzt schon den Zeitrahmen erfolgreich gesprengt.
Ja.
Daher.
Dann würde ich euch bitten, dass ihr vielleicht die übrigen Fragen mit in die Kaffeepause nehmt, die ja dann nach der Vorstellung der Foren, die sich hier jetzt gleich anschließt, kommt, wo ihr dann vielleicht nochmal interaktiv drüber weiter diskutieren könnt. Und jetzt geben wir die Fragen, die schon da sind, nochmal zurück aufs Podium und schließen dann die Runde hier ab.
Ja, ich kann sonst mal anfangen mit was international so geschieht. Es geschieht sehr, sehr viel, vor allem in den letzten Jahren, eben weil 2011 diese UN Rugby Principles durchgekommen sind. Es ist so, dass es unterdessen zum Beispiel gerade in diesem Jahr im Mai wurde in Holland, in den Niederlanden ein Gesetz verabschiedet, das vor allem sich auf Kinderarbeit bezieht. Das heißt, wo Kinderarbeit eigentlich wie ans Licht kommen muss und dann auch den Konsumentinnen und Konsumenten klargemacht werden muss, welche Konzerne mit Kindern arbeiten. Das ist ganz, ganz spezifisch. Es gibt aber auch Gesetze, zum Beispiel in den USA zu Konfliktmineralien. Es gibt verschiedene Gesetze in der EU zu bestimmten Gebieten sozusagen, zum Beispiel zu Tropenholz. Da werden verschiedene Gesetze, sind auch im Prozess der Umsetzung. Und für uns in der Schweiz, oder was eigentlich am ehesten dem entspricht, was die Konzernverantwortungsinitiative verlangt, ist ein Gesetz in Frankreich, das schon in Kraft getreten ist, das eben genau diese Sorgfaltsprüfungspflicht den Unternehmen vorschreibt und dann eben auch in einer zweiten Instanz eine mögliche Haftung zur Folge haben kann, falls die Sorgfaltsprüfungspflicht nicht korrekt durchgeführt wird. Und vielleicht noch kurz, um auf die weitere Frage später noch einzugehen, wie wir international zusammenarbeiten. Es ist natürlich wirklich so, dass durch diesen Startschuss mit den UN-Leitprinzipien, da hat natürlich die ganze NGO-Welt wie eine Grundlage. Und man muss aber auch schauen, gerade zum Beispiel in der Schweiz, dass das dann natürlich kompatibel ist mit der Schweizer Verfassung und so weiter. Es ist natürlich sicher spannend, wenn man international noch viel mehr erreicht, wenn man auch auf EU-Ebene etwas erreicht und wenn man das wie so gemeinsam erreichen kann, weil wahrscheinlich wie kein Wirtschaftsverband diesbezüglich Vorreiterrolle einnehmen möchte.
Ich würde ganz kurz etwas zum UNO Binding Treaty sagen. Vor 5 Jahren wurde dieser Prozess angestoßen. Das war damals eine Initiative von Ecuador im UNO-Menschenrechtsrat. Da wurde eine Resolution angenommen, dass ein verbindlicher Vertrag für Konzerne geschaffen werden müsse. Und seit 5 Jahren befindet er sich in Erarbeitung. Und das ist schon mal positiv, dass da auf UNO-Ebene etwas in Gang gekommen ist, um Konzerne zur Haftung zu ziehen. Nun ist es so, es gibt da auch zwei Allianzen, zivilgesellschaftliche Allianzen, eine eher, die heißt Treaty Alliance, da sind viele NGOs, Hilfswerke und so weiter drin versammelt und dann gibt es noch die Campaign Stop Corporate Impunity. Und da sind dann auch sehr viele Basisbewegungen mit dabei und die machen dann jedes Jahr auch Kampagne, Side-Events an der UNO, wenn sich diese Arbeitsgruppe trifft. Die Gruppe trifft sich einmal im Jahr, in der Regel im Oktober, hat sich also im letzten Oktober noch einmal getroffen. Vor einem Jahr lag zum ersten Mal ein Entwurf vor, der dann diskutiert wurde. Leider ist es in der Zwischenzeit, hat auch mit der politischen Situation zu tun, eher zu Rückschritten gekommen. Also der jetzige Entwurf, der ist schlechter als derjenige, der vor einem Jahr zur Debatte stand, aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. In einem Jahr wird sich die Arbeitsgruppe wieder treffen. Es wird nicht ein neuer Entwurf vorliegen zu der Zeit, sondern der wurde jetzt in Vernehmlassung geschickt an Staaten, an zivilgesellschaftliche Gruppen, NGOs und so weiter, aber auch an Unternehmen. Und die wirken da auch ein. Der Prozess ist noch offen. Es ist positiv, dass dieser Prozess stattfindet, aber wir wissen derzeit noch nicht, wohin führen wird. Es ist aber eine breite Allianz aus Basisbewegungen und NGOs ist da am Thema auch dran. Das bringt uns vielleicht zum Thema, das da angesprochen wurde, wegen Gewaltenteilung. Ja, die Gewaltenteilung, die wurde schon lange gekapert. Corporate Capture ist dieser Begriff, dass die transnationalen Konzerne ihre Lobbyorganisationen aussenden, die eben, wie bitte?
Einschleusen,
aussenden, was auch immer, und dass da eben, dass die Freihandelsverträge maßgeblich von denen mitgeschrieben werden, dass da praktisch eine Wunschvorstellung von denen umgesetzt wird beim Verfassen. Oder auch wenn es um TISA geht, das geht doch nicht um unsere Bedürfnisse, das geht um Bedürfnisse der großen Konzerne, die da quasi einen geheimen Vertrag, also der wurde ja auch nicht öffentlich debattiert. Und ich denke, das sind schon ganz klare Zeichen von Corporate Capture, das unterschiedlich weit fortgeschritten ist, je nach Länder und je nach Bereich.
Ja, da würde ich gerade anschließen bei Corporate Capture. Das gilt nicht nur für den nationalen Bereich, das gilt natürlich auch für internationale Prozesse, muss man ganz klar sagen, für UN-Prozesse. Die Vereinten Nationen sind hoffnungslos unterfinanziert, können sich durch Mitgliedsbeiträge nicht ausreichend finanzieren. Große Mitglieder, allen voran die USA, verweigern seit Jahren, ihre Mitgliedsbeiträge vollständig zu zahlen. Und in diese Lücke springen Unternehmen. Und dadurch, dass sie dann UN und UN-Sonderprogramme Sonderprogramme finanzieren, setzen Sie ganz massiv, beeinflussen Sie ganz massiv das Agenda-Setting in diesen UN-Organisationen. Das ist ein Riesenproblem, nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch in vielen anderen Geschäftsfeldern. Und große transnationale Unternehmen versuchen sich so über Finanzbeiträge, internationale Reputation und Ansehen zu erkaufen. Und der UN Global Compact, eine freiwillige Initiative, die damals Kofi Annan ins Leben gerufen hat, die ist ein beredtes Zeugnis dafür. Dort kriegen die Unternehmen praktisch dadurch, dass sie eben ihre Beiträge zahlen, einen Persilschein, Sanktionen im Fall von Verstößen gegen Auflagen, die der UN-Compact ihnen macht, gibt es dann keinen. Also es ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren, um dann wieder von dieser Liste zu fallen. Also das wäre sozusagen die Fortsetzung dieser Corporate Capture. Und es geht eben um eine Re-Regulierung dieser Deregulierungspolitiken auch auf internationaler Ebene. Ich wollte noch was zur internationalen Koordination der Zivilgesellschaft sagen. Das gibt es eben im Bereich der Unternehmensverantwortung. Deutschland hat in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne und Lieferkettenverantwortung wird da ein großes Thema sein. Und wir hoffen uns davon und dafür mobilisieren wir jetzt in allen EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus, dass dort ein ambitionierter Prozess startet, der eben auch auf europäischer Ebene für alle Mitgliedstaaten verpflichtend menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen einführen wird. Ja, aber das ist noch in den Anfängen. Und ich möchte uns ein bisschen Mut machen. Die internationale Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft kann Früchte tragen. Wir sind nicht so schwach, wie wir denken. Wir können Politik bewegen, wenn sich Fenster von Opportunitäten öffnen. Und ich sehe gerade im Bereich der Unternehmensverantwortung so ein Fenster, das sich öffnet, weil viele Unternehmen eben auch sagen, wir können eigentlich nicht mehr auf Kosten der Umwelt und vieler Menschen im globalen Süden produzieren. Wir müssen fairer werden. Das erwarten unsere Verbraucher, unsere Konsumenten letztlich von uns, und nur wenn wir das zeigen, dann können wir am Markt bestehen. Und das Beispiel der Finanzkrise 2008, 2009 ist dann auch ein Beispiel dafür. Danach hat man angesichts leerer öffentlicher Kassen über die Nettokapitalabflüsse aus dem globalen Süden gesprochen und das skandalisiert. 2 bis 3 Mal mehr, als wir an Entwicklungszusammenarbeit in den globalen Süden transferieren, und hat dann ausgemacht, dass eben Steuervermeidung, Steuerhinterziehung transnationaler Unternehmen, aber auch von reichen Eliten im globalen Süden, im globalen Norden maßgeblich zur öffentlichen Armut beiträgt. Und die OECD hat dann im Auftrag der G20 da ein ganzes Maßnahmenbündel eingeleitet, um diesen Notstand zu begegnen. Und da ist viel passiert, muss ich sagen. Und eben das hat dazu geführt, dass die öffentlichen Haushalte viel mehr Geld haben, unter anderem eben auch für Sozial- und Umweltpolitiken. Also so ganz machtlos, wie wir vielleicht scheinen, sind wir dann hoffentlich doch nicht.
Ja, vielen Dank für diesen intensiven Einblick in die Unternehmenswelt. Und wie Klaus schon gesagt hat, wir sind auch nicht so ganz machtlos. Und wir arbeiten ja auch hier am runden Tisch an einem Positionspapier. Da möchte ich noch mal drauf hinweisen. Und jetzt kann in der Weiterführung der Foren, wo wir dann noch mal speziell thematisch weiter in die Tiefe gehen und auch Forderungen in dieses Positionspapier mit aufnehmen können. Und vielleicht überlegt der eine oder andere, mir fiel jetzt gleich eine Forderung an die KfW zum Beispiel ein, und oder zum Beispiel, dass Deutschland ja auch immer noch nicht die UN-Konvention 169 unterzeichnet hat. Das sind so Forderungen, wo ich denke, die würden sich ganz gut machen in diesem Positionspapier, und wünsche euch ein weiteres intensives Arbeiten und nochmal einen vielen herzlichen Dank an die 3 Referentinnen der ersten Runde heute. Danke.